Ja, Bruder Soch aus der Versammlung Charlottenburg Süd, Charlottenburg Süd, hat sich vorbereitet, uns mit dem Vortragsthema zu dienen, mit Jehovas vereinter Organisation dienen. Bitte, Bruder Soch.
Wenn wir die Bibel lesen, dann lernen wir dabei natürlich auch unseren Gott und den Schöpfer aller Dinge, Jehova, besser kennen. Und zwar in einer ganz logischen und einfachen Art. Ja, Jehova ist wirklich ein Gott harmonischer und einfacher Taten. Wir haben ihn völlig erkennen können durch unser Bibelstudium. Wir müssen nicht spekulieren über seine Person. Und das ist uns wirklich eine große Hilfe, ein gutes Verhältnis zu ihm aufzubauen. So sagt er beispielsweise in seinem Wort, Jehova, unser Gott, ist ein Jehova. Nun, das bedeutet für uns zum Beispiel, dass er nicht Teil einer Dreieinigkeit ist oder ein dreieiniger Gott ist, wie das in manchen christlichen Religionen gelehrt wird. Jesus Christus und seine Nachfolger im ersten Jahrhundert widersprachen dieser Tatsache, dass Gott einer ist, also nicht dreieinig ist, nie. Diese Formulierung, ein Gott in drei Personen, setzte sich dann auch erst in der Tat Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus richtig durch. Die Bibel lehrt an keiner Stelle diese Lehre der Dreieinigkeit, die ja viele Menschen verwirrt. Ein Professor für Kirchengeschichte, L.A. Payne, weist darauf hin, dass der Monotheismus, also diese Lehre von einem Gott, in seiner reinsten Form keine Dreieinigkeit zulässt. Das ist klar. Und dann sagt er, das Alte Testament ist streng monotheistisch. Gott ist ein einziges persönliches Wesen. Die Auffassung, dass darin eine Dreieinigkeit gelehrt wird, ist völlig haltlos. Und im Neuen Testament wird diese Tradition fortgesetzt. Also auch weltliche Kapazitäten stützen diese Lehre, dass Gott einer ist. Und so muss auch bald die gesamte Menschheit erfahren, dass es nur einen Gott gibt. Wir als Zeugen Jehovas bejahen diesen Standpunkt und wir verkünden unseren Mitmenschen auch, dass Gott einer ist. Dennoch ist unser liebevoller Vater ein glücklicher Gott. Er ist kein Einsiedler, sondern er freut sich darüber, von einem großen Gefolge loyal zu sein, die er selbst mit ins Dasein brachte. Er ist der Vater einer großen himmlischen Schar von Kindern, die sich auch alle unterscheiden. Es sind Individuen. Sie sind unterschiedlich erschaffen, sie erfüllen unterschiedliche Aufgaben. Sie haben auch alle eigene Persönlichkeiten. Es gibt im Himmel beispielsweise Seraphe und Cherube. Das sind Geistpersonen, die in besonderen Stellungen dienen. Dann gibt es auch noch Engel, also Helfer Gottes. Und ja, Jehova Gott hatte auch mit seinem Sohn Jesus Christus hier die Menschen auf der Erde einmal in seiner Vollkommenheit erschaffen. Und all diese Geschöpfe bildeten eine geistverwandte, vereinte Familie. Leider ist die Menschen durch die Sünde dieses Vorrecht abhanden gekommen, aber bald können wir wieder ein Teil dieser göttlichen Familie sein. Wir werden später noch sehen, wann und wie das der Fall sein wird. Die himmlische Organisation Gottes wird in der Bibel mit einer Ehefrau verglichen. Wir können also so ein Gleichnis oder ein Bild einer Familie uns vorstellen. Jehova ist mit dieser himmlischen Organisation also gleichsam verheiratet und aus dieser Verbindung gehen Kinder hervor. Jehova ist der Vater oder der große Patriarch dieser Familie, seine Organisation im Himmel ist die Mutter. Und die Kinder können nur dann glücklich und zufrieden leben, wenn sie mit dieser Organisation und mit dem Vater in Einheit wandeln, in Harmonie leben. Kinder, die gegen diese Ordnung rebellieren, verwerfen in Wirklichkeit Jehova Gott als ihren Vater und seine Organisation als Mutter. Sie werden zu Rebellen und schließen sich Satan an. Und wenn wir jetzt einmal die Bibel zur Hand nehmen, dazu möchte ich alle Anwesenden einladen, dann wollen wir Johannes 8 einmal aufschlagen. und dort die Worte Jesu Christi nachlesen, in Johannes 8, Vers 42 bis 44. Und wir werden dort sehr deutlich sehen, welch großer Unterschied zwischen Nachfolgern Gottes und Nachfolgern Satans, des Teufels, gemacht wird. Johannes 8, ab Vers 42 wollen wir lesen. Jesus wendet sich jetzt an seine damaligen Gegner und er sagt, Jesus sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und bin hier. Auch bin ich ja nicht aus eigenem Antrieb gekommen, sondern jener hat mich ausgesandt. Wie kommt es, dass ihr nicht versteht, was ich rede? Weil ihr nicht auf mein Wort hören könnt. Ihr seid aus eurem Vater, dem Teufel, und nach den Begierden eures Vaters wünscht ihr zu tun. Jener war ein Totschläger, als er begann, und er stand in der Wahrheit nicht fest, weil die Wahrheit nicht in ihm ist. Wenn ihr die Lüge redet, so redet er gemäß seiner eigenen Neigung, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Wir sehen, dass es also ganz zwei unterschiedliche Lager gibt. Einmal diejenigen, die Gott anbeten, und einmal die, die Satan nachfolgen. Und zwischen diesen besteht offensichtlich wenig Gemeinsamkeiten. Jesus hat ganz einfache Wahrheiten gelehrt und seine Gegner konnten sie nicht verstehen, weil Satan sie völlig geblendet hatte, völlig in seiner Gewalt hatte. Und so ist diese Feindschaft zwischen der Organisation Satans und der Organisation Gottes schon eine Jahrtausende alte Feindschaft. Wollen wir uns einmal etwas mit der Geschichte der irdischen Organisation Gottes befassen? Das natürliche Israel stand ja unter dem Gesetzesbund, dem Moses vermittelte, und das war eine Beziehung, die über 1500 Jahre lang andauerte. So lange war diese Nation Israel Gottes Organisation hier auf der Erde. Und dieses besondere Verhältnis endete ja auch erst, als Jesus Christus ermordet wurde. Was sollte jetzt folgen? Hatte Jehova die Menschheit aufgegeben oder trat etwas an die Stelle des Israels? Nun, wenn wir Galater 6 aufschlagen, dann sehen wir, dass es einen Nachfolger gibt. Galater 6 wollen wir lesen, und zwar die Verse 15 und 16. Dort heißt es, denn weder Beschneidung ist etwas noch Unbeschnittenheit, sondern eine neue Schöpfung ist etwas. Und alle, die nach dieser Regel des Benehmens ordentlich wandeln, über sie komme Frieden und Barmherzigkeit, ja über das Israel Gottes. Das Israel Gottes war also jetzt eine neue Vorkehrung Gottes gewesen. Man ist ja in dieses besondere Verhältnis zu Gott durch Geburt gelangt, als es noch die Nation Israel gab. Man ist in diese Nation hineingeboren worden. Jetzt war etwas anderes wichtig gewesen, wie wir hörten. Man musste nach dieser Regel des Benehmens ordentlich wandeln. Also man musste Gott gehorchen und konnte so ein Teil dieser Organisation werden. Heute besteht diese Klasse von Menschen immer noch, dieses Israel Gottes. Und ein Überrest dieser Klasse lebt heute immer noch auf der Erde. Aber Jesus sagte auch, dass sich dieser Gruppe von Menschen viele weitere anschließen würden. Er sprach von einer weiteren Klasse von Menschen. Und so gibt es heute eine große Volksmenge anderer Schafe, wie wir sie auch nennen, die sich diesem Überrest der Geistgesalbten angeschlossen haben. Und diese beiden Gruppen bilden heute Jehovas sichtbare Organisation hier auf der Erde. Zwar sind die anderen Schafe noch kein vollwertiges Mitglied dieser göttlichen Organisation, aber in Zukunft wird uns das möglich sein, wenn wir Jehova lange genug treu bleiben und die Schlussprüfung einmal bestehen werden. Wenn wir jetzt sagen, dass wir eine vereinte Organisation hier auch auf der Erde haben, dann werden manche vielleicht misstrauisch und sagen, naja, so eine Organisation, das bedeutet vielleicht Einförmigkeit und sie führen dann vielleicht negative Erfahrungen an, die sie mit menschlichen Organisationen gemacht haben. Denn menschliche Organisationen haben ja auch schon oftmals vielleicht auch gewaltsam versucht, Menschen in eine bestimmte Form zu pressen und sie wie Roboter gleichzuschalten. Unter totalitären Regimen hat das ja wirklich teilweise fatale Folgen gehabt, nicht, wenn man dann mit Andersdenkenden umgegangen ist. Doch etwas zu vereinen bedeutet ja etwas zusammenzubringen. Personen unterschiedlicher Persönlichkeiten werden beispielsweise in dieser Organisation Gottes in Einklang gebracht. Wir können uns das so vorstellen wie ein gut funktionierender menschlicher Körper. Diesen Vergleich finden wir ja auch in der Bibel. Unser Körper besteht aus ganz unterschiedlichen Organen. Die sehen teilweise anders aus. Sie haben unterschiedliche Aufgaben und Funktionen. Die Lunge ist gut für uns, wenn wir atmen wollen, nicht? Aber sie wird nicht in der Lage sein, unser Blut durch den Kreislauf zu pumpen. Dafür haben wir das Herz. Und nur weil diese Organe jetzt völlig unterschiedlich sind, heißt es ja nicht, dass sie für einen gemeinsamen Zweck nicht geeignet wären. Sie sind sehr gut dafür geeignet, wenn sie zusammenarbeiten mit den vielen anderen Organen, dann lebt unser Körper, unser ganzer Organismus bleibt am Leben und das funktioniert aus ganz unterschiedlichen Teilen. So bedeutet diese Einheit, dass wir auch innerhalb der Organisation Jehovas gut als Gruppe zusammenarbeiten, obwohl wir einzelne Individuen sind und auch unterschiedliche Arten und unterschiedliche Gedanken haben, unterschiedliche Persönlichkeiten. Aber wir alle haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen Jehova dienen. Wir möchten Jehovas Namen rechtfertigen. Wir haben eine gemeinsame Vision von der Zukunft. Wir sehen uns im Geiste schon im Paradies, das, was uns Jehova versprochen hat. Und so haben wir einen gemeinsamen Lebenszweck. Und das folgt auch, dass wir eine gemeinsame Einheit im Handeln haben. Jehova sorgt wirklich für eine unerschütterliche Wiedervereinigung mit der sündigen Menschheit. Denn das Problem war ja gewesen, das hörten wir schon, dass wir durch die Sünde eigentlich nicht zu dieser Organisation Jehovas gehören konnten. Doch die Lösung für dieses Problem finden wir auch in der Bibel, und zwar in Römer 5, Vers 18. Römer 5, der Vers 18. Da heißt es, wie es also durch eine Verfehlung zur Verurteilung für Menschen von allen Arten kam, so kommt es auch durch einen Akt der Rechtfertigung für Menschen von allen Arten zu deren Gerechtsprechung zum Leben. Adam hatte also das vollkommene menschliche Leben verloren. Wir konnten nicht mehr in einem guten Verhältnis zu Gott stehen. Aber Jehova hat etwas ins Dasein gebracht, was uns wieder in diesen Zustand zurückbringen würde, nämlich das Opfer, das Jesus Christus gebracht hat. Er hat ja wieder ein menschliches Leben, ein vollkommenes menschliches Leben gegeben. Und hier ist eine wirklich Grundlage geschaffen worden für eine unerschütterliche Wiedervereinigung der göttlichen Familie, auch hier auf der Erde. Jesus Christus ist in sehr enger Gemeinschaft mit seinem Vater, weil sie auch einen gemeinsamen Vorsatz verfolgen. Und so konnte Jesus Christus sagen, als er auf der Erde war, gemäß Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins. Er sprach hier im Neutrum. Er sagte, ich und der Vater sind eins. Er sagte nicht im Maskulinum, wir sind einer, was ja auf eine gemeinsame Person hindeuten würde. Das nur dazu, dass Gott kein dreieiniger Gott ist. Gemeint ist also von Jesus, wenn er sagt, ich und der Vater sind eins, nicht, dass sie ein Teil einer gemeinsamen Gottheit sind, also ein Teil, ein Einssein in der Substanz, sondern es ist eine geistige, eine sittliche Gemeinschaft gemeint, eine Einheit im Vorsatz, die beide miteinander verbindet. Und jetzt hat Jesus einen ersten Schritt gemacht. Er hat die Möglichkeit geschaffen, dass eine kleine Gruppe von Menschen erst einmal mit Gott wieder in ein gutes Verhältnis kommen würde. Schlagen wir dazu einmal Epheser 1, Vers 10 auf. Epheser 1, der Vers 10. Das geht hier so mitten im Satz los, da können wir sagen, Christus hat für eine Verwaltung an der Grenze der Fülle bestimmter Zeiten, nämlich in dem Christus wieder alle Dinge zusammenzubringen, die Dinge in den Himmeln und die Dinge auf der Erde, ja, in ihm. Also Jesus hat für eine bestimmte Verwaltung gesorgt. Und dann sagte er erstmal, es würde alles wieder zusammengebracht werden, in ein gutes Verhältnis zu Gott gebracht werden. Und er sagt zunächst einmal die Dinge im Himmel. Und eine kleine Gruppe von Menschen, die Offenbarung sagt, das sind 144.000, die bilden diese Gruppe von den Dingen im Himmel, weil sie im Königreich Gottes ihren Platz im Himmel haben werden. Aber dann war ja noch etwas anderes. Er sprach ja auch darüber, dass die Dinge auf der Erde wieder zusammengebracht werden. Sollten also zwei verschiedene Gruppen von Menschen existieren. Aber bleiben wir erstmal bei der ersten Gruppe. Jesus sprach also davon, dass diese Geistgesalbten mit ihm in besonderer Gemeinschaft sein werden. Wenn wir das in Johannes 17, Vers 21 uns anschauen. Johannes 17, der Vers 21. Dort spricht er jetzt diese kleine Gruppe von Menschen an und sagt in einem Gebet zu seinem Vater, damit sie alle eins seien, so wie du, Vater, in Gemeinschaft bist mit mir und ich in Gemeinschaft bin mit dir, dass auch sie in Gemeinschaft mit uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich ausgesandt hast. Also diese kleine Gruppe von Menschen würde ein genauso enges Verhältnis zu Gott haben wie Jesus Christus. Sie würden eine echte Einheit bilden. Das ist eine schöne Hoffnung für sündige Menschen gewesen. Aber wir haben ja auch gehört, dass es eine weitere Klasse von Menschen geben würde, die auch die Möglichkeit haben würde, wieder mit Gott in ein gutes Verhältnis zu kommen. Und nun sagte Jesus nicht, dass das etwas völlig anderes sein würde, sondern wenn wir kurz einige Seiten zurückblättern in Johannes 10, Vers 16, uns Jesu Worte anschauen, dann sehen wir, dass der Unterschied gar nicht so groß ist. Johannes 10, der Vers 16. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus dieser Hürde sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden auf meine Stimme hören und sie werden eine Herde werden unter einem Hirten. Also diese zweite Gruppe von Menschen, die anderen Schafe, die würden gar nicht so unterschiedlich sein, denn beide Gruppen von Menschen würden zusammen in einer Herde dienen. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir heute beobachten können. Wenn wir einmal vielleicht im Urlaub oder sonst wie eine andere Versammlung besuchen und wir erfahren dann, ah, da gibt es noch einen von dieser kleinen Herde, dann kommen wir da rein in den Königreich und sagen, oh, da ist er. Wird nicht sein, weil diese Menschen dienen genauso Jehova wie wir. Sie haben keinen besonderen Platz in der Versammlung, sie tragen keine besondere Kleidung oder würden sich sonst wie unterscheiden. Nein, diese beiden Gruppen von Menschen mit irdischer und mit himmlischer Hoffnung sind in einer Einheit tätig. So haben jetzt also sowohl die Geistgesalbten als auch die, die hier auf der Erde einmal leben werden, die Möglichkeit, mit Jehova Gott in ein wirklich gutes Verhältnis zu kommen. Und so hat sich in den vergangenen rund 130 Jahren eine wirklich bemerkenswerte Organisation hier auf der Erde gebildet und sie hat sich in mehr als 230 Ländern ausgebreitet. Nun ist es aber für uns gefährlich, wenn wir die irdische Organisation Jehovas vom menschlichen Standpunkt aus betrachten. Das können wir nicht, das sollten wir auch nicht, denn wir hören immer wieder, dass einige dieser Organisationen gegenüber kritisch reagieren. Sie behaupten vielleicht sogar, Jehova habe gar keine Organisation. Es ist gar nicht so wichtig, dass wir Gott in einer Organisation dienen. Sie sagen dann vielleicht, naja, es ist wichtig, dass wir unseren Nächsten lieben oder dass wir ein gutes Verhältnis zu Gott haben, das ist völlig ausreichend. Oder ich kann die Bibel auch alleine zu Hause lesen. Das sind zwar natürlich alles wichtige Faktoren, die unseren Dienst für Gott ausmachen, aber wir können Gott nicht so anbeten, wie wir das wollen, sondern wir müssen darauf achten, wie Gott möchte, dass wir ihn anbeten. Und er hat eben klar geäußert, dass wir ihn in einer Organisation anbeten. Und das sind ja Aussagen, die wir teilweise sogar innerhalb der Organisation Gottes hören, nicht von irgendwelchen Außenstehenden, die sich uns nicht anschließen wollen, weil sie Angst haben, sich einer bestimmten Organisation anzuschließen. Wir wollen also darauf achten, immer wieder loyal zu dieser Organisation Jehovas zu stehen, denn das ist ein sehr ernster Standpunkt für uns. Denn wenn wir so reagieren, wenn wir rebellieren gegen diese Organisation, dann schließen wir uns ja Satan in seiner Rebellion letzten Endes an. Schauen wir uns das einmal in 2. Timotheus 2 an, wie wir zu solchen Personen eingestellt sein sollten, die also Jehova Gott verlassen. In 2. Timotheus 2, Vers 16 bis 18. Dort heißt es: Meide aber leere Reden, die verletzen, was heilig ist, denn sie werden immer mehr zur Gottlosigkeit fortschreiten und ihr Wort wird sich ausbreiten wie Gangren. Hymenäus und Philetus gehören zu diesen. Gerade diese Männer sind von der Wahrheit abgewichen, indem sie sagen, die Auferstehung sei bereits geschehen und sie untergraben den Glauben einiger. Das ist also sehr ernst, nicht? Wir sehen, wohin das führen kann. Zweifel werden langsam geäußert, sie werden genährt und sie entwickeln sich weiter, bis man nachher grundlegende Lehren der Bibel verwirft, wie beispielsweise hier das Thema der Auferstehung. Darum sollten wir uns also immer eng an Jehova halten und wir wollen auch nicht unnötig Kraft und Energie verschwenden, mit solchen Diskussionen zu führen. Ob das jetzt vor den Kongressstätten ist, manches Mal. Wir müssen nicht verfolgen, was sie von sich geben, wenn sie Fernsehauftritte haben oder vielleicht über das Internet mit ihnen kommunizieren. Das ist gefährlich für uns, das sollten wir immer wieder im Sinn behalten und vor allen Dingen auch, dass wir damit Jehova verletzen. Dadurch, dass solche Personen Jehovas Organisation verwerfen, verwerfen sie ja auch den Schutz, den diese Organisation uns bietet, der Schutz des Hirten Jesu Christi. Und er sagte ja, er hat nur eine Herde, gemäß Johannes 10, Vers 16, das hatten wir ja vorhin gelesen. Darum wollen wir immer eng uns an Jehova halten. Wir wollen nicht so viel Wert auf unsere persönliche Meinung legen oder unsere persönliche Rettung in den Vordergrund stellen, denn solche Personen achten ja mehr auf sich als auf Jehova und die Rechtfertigung seines Namens. Wir müssen uns heute wirklich eng an Jehovas Organisation halten. Wie erfährt man denn nun, welche Organisation Jehova wirklich hier auf der Erde gutheißt? Denn es gibt ja so viele Religionen, die sagen, sie wären die Vertreter Gottes hier auf der Erde. Nun, dann ist es gut, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, denn wir können, wenn wir die Bibel lesen, so einige Merkmale herausfiltern, die die wahre Religion aufweisen sollte. Das erste Merkmal wäre zum Beispiel, dass die wahre Religion Jehova Gott preist als allein wahren Gott und dass sie auch seinen Namen in den Vordergrund legt. Denn wie können wir eine enge Verbindung zu einer Person aufbauen, deren Namen wir noch nicht einmal kennen oder wenn wir ihn kennen, wenn wir uns nicht bereit erklären würden, diesen Namen auch zu gebrauchen. Das kann keine wirkliche enge Bindung sein. Als zweites würde die wahre Religion Jesus Christus in seinen wichtigen Rollen anerkennen, die er im Vorsatz Jehovas spielt. Denn er hat ja ganz viele Funktionen, die er wahrnimmt. Er ist der oberste Rechtfertiger der Souveränität Jehovas. Er ist für uns ein Hauptvermittler des Lebens geworden. Er ist das Haupt der Christenversammlung heute. Er ist der Herrscher als messianischer König im Reich seines Vaters, um nur einige Funktionen zu nennen, die er so wahrnimmt. Das dritte Merkmal der wahren Religion wäre, sie richtet sich streng nach Gottes inspirierten Wort aus und gründet all ihre Lehren auf die Bibel. Es wird nichts relativiert, es wird nicht so dargestellt, na ja, das war früher mal so, heute sind wir ja moderner und fortschrittlicher. Nein, die Bibel enthält Grundsätze, die zu jeder Zeit anwendbar sind und so sollten wir auch die Bibel in unserem Leben sprechen lassen. Ein viertes Merkmal führte Jesus selbst an und hat uns darin ein sehr gutes Beispiel gegeben, nämlich die wahre Religion hält sich von der Welt getrennt, von jeglichen politischen Bestrebungen. Als man Jesus zum König machen wollte, hat er das sofort abgelehnt. Er hat die Flucht ergriffen, nicht? Er hatte sich da gar nicht drauf eingelassen. Und genauso wollen wir uns auch von allen politischen Fragen getrennt halten. Wir wollen einen neutralen Standpunkt einnehmen. Der fünfte Punkt als Merkmal der wahren Religion: Sie achtet darauf, dass an ihre Angehörigen einen hohen Maßstab sittlicher Reinheit bewahren und sich auch daran halten, weil ja ihr Schöpfer, ihr Gott, auch selbst heilig ist. Das sechste Merkmal der wahren Religion, das Hauptbestreben dieser wahren Religion, ist die Durchführung des Werkes, das für unsere Zeit heute vorhergesagt wurde, nämlich das Predigen der guten Botschaft in einem weltweiten Umfang. Und das siebte Merkmal: Trotz Unvollkommenheiten entwickeln die Anhänger der wahren Religion die Eigenschaften der Frucht des Geistes: Liebe, Freude, Frieden, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Glaube, milde Selbstbeherrschung. Das sind ja diese Eigenschaften, die uns beschrieben werden. Wir können das nicht in Vollkommenheit hervorbringen. Wir werden immer wieder Situationen haben, wo wir sagen, oh, da hat mich Nummer 9 zum Beispiel verlassen, nicht? Die Selbstbeherrschung, das ist meistens das Problem, mit dem wir am meisten zu tun haben, nicht? Oder dass wir halt doch einmal unfreundlich sind. Das passiert uns immer wieder. Aber wir bemühen uns, das in einem immer besseren Maße hervorzubringen. Wenn wir jetzt also diese Merkmale durchgegangen sind und sagen, wir haben die wahre Religion gefunden, dann tritt wiederum ein biblisches Gebot in Kraft, nämlich, dass wir uns mit dieser wahren Religion auch versammeln müssen, wie das Hebräer 10, Vers 24 und 25 uns sehr deutlich nahelegt. Hebräer 10, Vers 24 und 25. Da heißt es: Und lasst uns aufeinander achten, zur Anreizung zur Liebe und zu vortrefflichen Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht aufgeben, wie es bei einigen Brauch ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Also hier steht ja nicht, wir müssen jetzt unbedingt zusammenkommen, um Jehova zu ehren und zu Lob singen, zu Lob preisen. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Versammlung. Hier wird ja gesagt, wir sollten zusammenkommen, um uns zu erbauen. Wir werden erbaut in den Zusammenkünften, und durch unsere Anwesenheit, unsere Kommentare erbauen wir auch unsere Mitchristen. Und das ist sehr wichtig. Es ist ein wirkliches Gebot, sich mit dieser Organisation Jehovas zu versammeln. Es ist auch nötig, dass wir unser Verhältnis zu Gott immer weiter stärken, beispielsweise indem wir ein gutes Gebetsleben führen. Das hilft uns auch, mit Jehovas Organisation in Verbindung zu bleiben. Wir müssen im Glauben wachsen und können auch weiterhin der Führung Christi uneingeschränkt vertrauen. Das können wir, indem wir selbst persönlich Gottes Wort, die Bibel, studieren und uns so zu dieser Organisation dann auch immer mehr hingezogen fühlen. Nehmen wir auch ständig am Heiligen Dienst teil. Das ist ja das Werk, das Jesus Christus uns heute aufgetragen hat. Ja, wir sollten uns wirklich freudig dieser Verwaltung Jehovas unterstellen, die er für die heutige Zeit vorgesehen hatte. Und das gilt sowohl für die Personen, die eine himmlische Hoffnung haben, als auch für die Personen, die einmal hier hoffen, auf der Erde ewig leben zu können. Wir wollen in allem diese Organisation Jehovas unterstützen. Und wenn wir von der Organisation Jehovas reden, dann sind damit nicht nur die leitende Körperschaft gemeint oder die Brüder, die uns in Bethel, in Zeltas dienen, sondern das beginnt ja schon hier in der Versammlung. Jehova hat durch seinen Geist innerhalb der Versammlung, in jeder einzelnen Ortsversammlung, Älteste ernannt. Und hier zeigen wir schon im Kleinen, dass wir gerne bereit sind, mit der Organisation Jehovas zu dienen, wenn wir mit der Ältestenschaft am Ort zusammenarbeiten. Und manchmal gibt es vielleicht so Entscheidungen, die wir nicht ganz nachvollziehen können, weil wir nicht alle Umstände genau kennen, aber wir sollten diesen Brüdern vertrauen und weiterhin mit ihnen zusammenarbeiten. Fest steht, dass wir die vor uns liegende Weltkrise nur dann überleben können, wenn wir mit Jehova und seinem Sohn Jesus Christus eine Einheit bilden. Dazu wollen wir uns noch abschließend ermuntern lassen in Hebräer 12, Vers 28. Hebräer 12, Vers 28. Diese Worte betreffen natürlich in erster Linie geistgesalbte Christen mit himmlischer Hoffnung, aber sie gelten genauso uns auch heute. Sie ermuntern uns genauso. Hebräer 12, 28 heißt: Darum, da wir ein Königreich empfangen sollen, das nicht erschüttert werden kann, mögen wir fernerhin unverdiente Güter haben, durch die wir Gott auf annehmbare Weise heiligen Dienst darbringen können, mit Gottes Furcht und Scheu. Und damit wir also Gott wirklich heiligen Dienst darbringen können, in einer ihm annehmbaren Weise, müssen wir mit jeder Vorkehrung der Organisation Jehovas eine Einheit bilden und sie gerne annehmen.